Messen sind weit mehr als nur reine Wirtschaftsveranstaltungen. Sie sind im besten Sinne des Wortes Orte der Begegnung, regelrechte kulturelle Knotenpunkte, an denen dann Menschen Ideen und Visionen austauschen können. Genau so ein Knotenpunkt ist auch Frankfurt am Main, eine Stadt, die seit Jahrhunderten durch Handel und durch internationalen Austausch geprägt wird. Kein Wunder also, dass hier eine der weltweit größten und auch ältesten Messen steht. Messen sind dabei echte Seismographen der Wirtschaft. Sie zeigen uns früh, welche Branchen boomen, wo es vielleicht kritisch wird, und sie machen immer wieder Innovationen und Veränderungen sichtbar. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf dieses Gespräch, denn mein heutiger Gast ist Wolfgang Marzin. Er ist CEO der Messe Frankfurt. Das ist einer der größten Messebetriebe weltweit. Und wir sprechen darüber, wie wichtig persönliche Begegnungen sind und was Messen über unseren deutschen Wirtschaftsstandort aussagen. Es geht außerdem um Digitalisierung, um globale Herausforderungen und auch um die Frage, was Leistung, Arbeit und persönliche Erfüllung heute wirklich bedeuten. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier geht es immer rund um die Themen Leadership und Unternehmertum. Und diese bespreche ich mit den verschiedensten Unternehmern und Führungspersönlichkeiten. Wenn dich das also interessiert und wenn du auch die Perspektive und die Erfahrungen von solchen Führungskräften spannend findest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich bin heute in Frankfurt am Main und eine Sache ist heute mal ganz genau so, wie man sich das vorstellt, wenn man das Wort Chefetage hört. Ich habe da ja immer so Hochhäuser und dann der oberste Stock und so eine Etage ganz, ganz weit oben vor Augen. Und in den letzten Jahren in diesem Podcast habe ich das kein einziges Mal erlebt, dass die Chefetage wirklich so aussieht. In Frankfurt am Main ist das natürlich anders. Da bin ich in einem Hochhaus und ich bin in der obersten Etage. Und deshalb passt das heute echt richtig gut. Ich bin im 21. Stock des Torhauses der Messe Frankfurt zu Gast und um Messen und Veranstaltungen soll es heute auch gehen. Messen sind ja, finde ich, was total Spannendes. Sie sind ja wie so eine Art Indikator für unsere Wirtschaft häufig und gleichzeitig haben sie sich in Zeiten von Internet und digitaler Vernetzung durchaus auch selber stark gewandelt und verändert. Und die Messe Frankfurt ist dabei ein echtes Schwergewicht. Sie ist in Bezug auf die Fläche, die, wenn ich das richtig gelesen habe, drittgrößte Messe der Welt und gleichzeitig der größte Messe- und Eventveranstalter mit eigener Fläche weltweit. Also das ist schon ein Ding. Und deshalb freue ich mich total, dass ich heute mit dem CEO der Messe Frankfurt sprechen darf. Herzlich willkommen, Wolfgang Marzin.
Hallo, freue mich sehr. Vielen Dank.
Ich freue mich auch. Ich muss das jetzt einfach mal beschreiben. Wir sitzen hier in Ihrem Büro. Also von daher vielen Dank, dass ich hier Sie willkommen heißen darf. Und hinter Ihnen ist gerade ein Fenster und da ist tatsächlich diese gesamte Skyline, die man so von Frankfurt kennt, direkt. Also es sieht aus wie so ein Poster, aber es ist echt. Also großartiger Ausblick haben Sie hier. Es ist wunderschön.
Es ist ein Traum, so unverbaubarer Blick, ja?
Ja.
Und was Sie jetzt gerade sehen und den Hörern beschreiben, das ist die Skyline, da sind viele Banken, das ist das höchste Bürogebäude, nämlich der Messeturm, der heißt so, gehört aber nicht zur Messe, steht nur auf unserem Grund oder auf dem Grund der Messe, auf Erbpacht, aber alles diese Banken da hinten.
Ja.
Die sind deswegen da, weil hier seit 800 Jahren Messehandel getrieben wird. Das ist schon sauspannend. Also 800 Jahre Messen, Begegnungen hier. Leute treffen sich, verkaufen was, vergleichen sich. Dann haben die plötzlich immer viel mehr Währungen gehabt aus aller Herren Länder. Da musste hier eine Börse 1523 eingerichtet werden. Und dann kamen die ganzen Banken, die Türme, die da stehen. Und ganz hinten, wenn Sie richtig gucken, ist die EZB. Ich behaupte, dass die EZB auch deswegen da ist, weil hier Messen und wirtschaftliche Begegnungen stattfinden. Und deswegen begeistert Sie dieser Blick genauso wie mich nach 15 Jahren jetzt hier und kann nicht schöner sein.
Ja, das glaube ich. Daran kann man sie einfach nicht satt sehen, glaube ich. Und jetzt habe ich heute auch noch so einen schönen Tag erwischt. Also es ist richtig Sonnenschein. So kleine Wölkchen am Himmel. Also es sieht wirklich aus wie auf einer Ansichtskarte. Genau, jetzt drehen Sie sich auch um. Jetzt gucken wir das beide an. Jetzt müssen wir uns aber auf diesen Podcast irgendwie zurückbesinnen. Wir lösen uns von diesem Anblick. Ich mache euch nachher da draußen mal ein Foto und ich verlinke das mal in den Shownotes. Also das müsst ihr euch anschauen. Herr Marzin, Sie sind CEO der Messe Frankfurt, aber das sind Sie ja nicht nur. Es gibt ja auch noch einen Privatmensch. Und deshalb so die Frage am Anfang immer, wer sind Sie, wenn Sie mal nicht arbeiten? Was machen Sie da?
Ich habe gerade die Diskussion gehabt mit meinen drei Söhnen, die so Ende 20 sind, Anfang 30. Und Sie wissen es und ich auch. Ich habe Das Hobby ist Beruf. Also für mich ist da kein wahnsinniger Unterschied. Ja, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Ich liebe es zu sehen, dass sie Geschäfte machen. Ich liebe zu sehen, dass die ehrliche Geschäfte betreiben. So, wenn ich aber nicht auf diesem Messegelände bin, in dem es aber auch ein Gym gibt, es gibt hier Restaurants, man kann sich hier auch sportlich betätigen auf dem Messegelände, also für unsere Leute, für unsere Belegschaft, da bin ich gern mit der Family, dann bin ich gern in der Natur, schaue gern von dem Berg runter, weil ich in den Alpen aufgewachsen bin. Und Natur ist richtig cool. Aber nochmal, so dieses, hier ist Arbeit, Work-Life-Balance, die Worte kann ich nicht hören, ich verstehe sie auch nicht. Wenn man das Glück hat, muss ich sagen, habe ich gehabt, dann muss das nicht unbedingt eine Trennung dazwischen sein oder eine Mauer oder ein Zaun.
Ja.
Muss man schon ein bisschen ausgleichen.
Da sind wir schon direkt in ganz spannenden Themen drin. Also muss ich gleich nochmal zurück auf den Werdegang. Aber das mit der Work-Life-Balance tatsächlich, also ich habe vor einiger Zeit bei LinkedIn mal ein Posting geschrieben selber. Ich finde diesen Begriff auch einfach wirklich, ja, ich muss echt sagen, dämlich, weil wenn man sagt, das, was auf der Arbeit passiert, nicht das Leben ist, das ist ja unglaublich traurig. Also dann hat man ja tatsächlich so, sagen wir mal, mindestens 8 Stunden am Tag kein Leben. Also das will ich eigentlich auch nicht, oder?
Also man muss mit so Begriffen, finde ich, auch aufpassen, wenn man halbwegs intelligent ist. So das Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro, das ist nun mal, sind Schulden.
Schulden.
Zum Guten, vielleicht muss ich drüber streiten, aber...
Das ist ein schöner Marketingbegriff, muss ich jetzt so als Kommunikationsmensch schon zugeben, ist ein schöner Marketingbegriff.
Okay, ja, aber jetzt mal so die Begrifflichkeiten, wenn sie nicht dann richtig stimmen, dann muss man sie hinterfragen und das ist bei Work-Life-Balance so, also wir haben hier 2500 Mitarbeiter in diesem Unternehmen, unser Anspruch ist es, möglichst viele Happy Faces jeden Tag zu haben, das klingt ein bisschen pathetisch, aber du kannst es mit Umfragen machen, du kannst es mit allen möglichen zusätzlichen, mit Remote-Arbeit, also mit dass die arbeiten dürfen, mehr oder weniger relativ frei. So viel Gimmicks, dass man nicht unbedingt nur sein Leben fristet, während man in der Payroll sich aufhält und dann die Freiheit genießt, schönen Feierabend, hasse ich auch. Ja. So, man kann auch feiern, mal in der Früh. Wenn man aufsteht und joggt.
Morgen, das ist auch schön,
Es gibt so Feier, so Diskos, wo man da früh reingeht, habe ich gesehen, war ich noch nie. Aber dieses Klischeehafte, ja, das Verstaubte, hier ist Arbeit, da ist gut, da ist schlecht. I hate it. Und dafür ist man selbst zuständig, das so ein bisschen zu verändern.
Das finde ich ein mega spannendes Thema, weil ich sag mal, bis vor so anderthalb Jahren oder so, da war das ja extrem en vogue, genau das Gegenteil zu sagen von dem, was Sie gerade sagen. Und man wurde ja regelrecht verprügelt, wenn man sowas gesagt hat und das in Frage gestellt hat. Und ich habe so das Gefühl, gerade in den letzten 12-18 Monaten geht so ein Trend los. Das fing ja an mit dem SAP-Chef, der mal sehr groß in einem Interview erklärt hat, Mensch, wir müssen eigentlich mal wieder mehr arbeiten und wir müssen da auch mal ein bisschen wieder fleißiger werden und wir dürfen auch diese Trennung eigentlich nicht machen und Ähnliches. Ich glaube, da bewegt sich gerade unglaublich viel.
Ich möchte mal die Lanze brechen für die Leute, die Glück im Leben gehabt haben und das sind die Mitarbeitenden der Messe Frankfurt zum Beispiel und ich selber. Wir können es uns einigermaßen gut machen. Ja? Ich möchte es um Himmels Willen nicht auch war bei der Bundeswehr und Wehrpflicht und da musstest du das machen, was auf dem Dienstplan steht, da hast du links und rechts nicht allzu viel Variation, aber heutzutage, wo wir so viel auch hybrid arbeiten können, wir können selbst so alte Leute wie ich mit dem Computer uns von überall, wir können kommunizieren auf 10 Wegen, und wir haben es einfach gelernt, was ist da schlecht dran, sich unter Leute zu mischen und Gutes zu tun und zu arbeiten und gleichzeitig sich zu umgeben mit Leuten, die gleich Gutes tun. Also unser Job ist hier messen, wir sind ständig von Leuten umgeben, die wollen das Gleiche, sie wollen Geschäft machen, sie wollen sich orientieren und so weiter. Das hat nichts mit Arbeit necessarily zu tun, das ist ein Mehrwert, der gestiftet wird. Und es wäre ganz nett, also ich finde es ganz prima. Wir reden von 37 Stunden. Ich sag mal, unsere Großeltern und ich habe bei meinem Oma mit aufgewachsen, Opa, wenn die teilweise das hören würden, was heute gesprochen wird oder dieses Schwarz-Weiß-Gemale und es ist nur gut, wenn man sich selbst verwirklichen kann, dann ist es in der Gesellschaft zu kurz gesprungen. Und da würde ich mir wünschen, so ein Stück weit, geht ganz weit, ja. Warum hast du keine Pflichten mehr? Also 90% der jungen Leute, die ich kenne von meinen Kindern und deren Kindern und mein Assistent, der da draußen sitzt, verstehen es nicht, warum sie sich ein halbes Jahr für andere als für sich selbst arbeiten, ob man es soziales Jahr nennt oder Pflicht, wie auch immer. Also wir müssen auf die Gesellschaft aufpassen und das funktioniert nicht dadurch, dass man zum Beispiel behauptet, wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht, sondern am besten wäre es, wenn man schon sich vernetzt miteinander denkt. Und ich finde, das ist eine riesen Herausforderung, die wir gerade haben. Glück ist Schmied.com. Man kann man selber dazu beitragen. Jeder seines Glückes Schmied.
Ich glaube, so schnell waren wir noch nie so tief in so einem Thema drin im Podcast. Also ganz großartig. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, damit alle da draußen, die jetzt auch zuhören, Sie so ein bisschen besser noch kennenlernen können. Sie sind ja heute CEO der Messe Frankfurt. Sie haben ja selber schon gerade gesagt, Sie sind in den Alpen aufgewachsen oder kommen daher. Man hört Sie auch so ein kleines bisschen, das ist nicht ein Frankfurter Akzent. Beschreiben Sie doch einfach mal, wie war der Weg von den Alpen in das Torhaus von der Messe Frankfurt, 21. Stock?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe natürlich ein wahnsinniges Glück gehabt in meinem Leben. Mein Vater war Vertriebener, die hatten kein Geld, wurde dann aber irgendwie in ein paar Jahren Messechef in München. Mit 34 Jahren, da haben die in München die Messegesellschaft neu gegründet. Unter einem Hans-Jochen Vogel, das war damals der Oberbürgermeister. Ich wollte sagen, ich bin mehr oder weniger, weil der Messechef wurde und wir kleinen Kinder fast jedes zweite Wochenende mit auf das schöne Messegelände an der Theresienhöhe mitgegangen sind. Und ich bin auf dem Messegelände aufgewachsen. Es ist so. Es klingt ein bisschen pathetisch, ist aber so, oder halb aufgewachsen. Ja.
Aber erklärt auch die Leidenschaft, die man jetzt schon merkt, wenn Sie über Messe und Leute vernetzen und so sprechen.
Ja, da waren immer
so
Leute,
ne?
Da war nur positiv. Ja. Da bist du ins Restaurant gegangen, in das Messerestaurant.
Ja, ja.
Dann bist du, und es gab da ein Schnitzel, was es sonst nicht gab. Es gab es einmal alle zwei Wochen oder je nachdem. Oder du bist dann auf der Schaukel gesessen und außenrum Menschen. Und wenn sie feststellen, wer immer, das kann ich nur empfehlen, auf Messen geht, ob das, was immer, wo immer sie hingehen, ob es die Gamescom in Köln ist oder ob das eine Oldtimer-Messe ist, eine Beauty-Messe, eine Weinmesse, Sportmesse, Eurobike haben wir demnächst hier, größte Fahrradmesse der Welt. Sie werden feststellen, sie sind immer nur von positiven Menschen umgeben. Ist ja wie Party. Du gehst alleine auf eine Party und hast aber alle anderen drum lachen.
Ja,
also die
ja.
meisten. Das steckt an, das multipliziert sich. Ja, du hast Gleichgesinnte, die dorthin gehen, wo man sich trifft. Das ist beim Messen nicht anders. Wenn du die Biker um dich rum hast und du siehst, du bist gechallenged, du siehst, der fährt vielleicht besser, der stellt bessere Fragen, der hat mehr Geld. Das steckt an und ist nur positiv. Es zieht einen nicht runter. Und deswegen, ja, ist das ansteckend. Und dann kam halt so bla bla, da war ich auch ein schlechter Schüler und dann wirst du irgendwann aus der Bundeswehr. Und dann studierst irgendwas und plötzlich siehst du dich als Speditionskaufmann. Und Teil der Lehre war, der Ausbildung, die Messespeditionsabteilung. Rein jetzt, also wirklich ganz viel später, 26 Jahre später. Und da habe ich die zweite Liebe so entdeckt und dann Messespediteur, dann irgendwann bei einem kleinen Messeveranstalter angefangen als Referent für 3.600 Euro. Also wirklich mit Standbau und tralala und wirklich von der Pike auf. Und dann fragte ich irgendeiner, willst du da, willst du das? Und dann hatte ich das Glück, dass man auch mal Sachen macht, die vielleicht nicht jeder gemacht hätte, nämlich mit 30 Jahren zwei kleinen Kindern. Damals zwei kleine Kinder, nach Amerika, um irgendeinen sehr Troubleshooting-Job zu machen, ja. Und das lief dann Gott sei Dank einigermaßen gut, Glück gehabt mit der Family, die das ja ermöglicht hat, ja.
Ja.
Und dann hast du wieder Chance, dann ruft dich einer an von der Leipziger Messe und irgendwann ruft dich da einer an. Und dann riefen mich die Marktführer an, vor eben 17 Jahren oder die Chefin damals. So kommt es. Das ist eine Mischung aus Zufällen, Glück, Freude an dem, was man macht und gut gelaufen, viel Schicksal, viel aber auch, glaube ich, schon aus der eigenen Attitude somit begleitet.
Mir ist gerade eine Sache wieder einmal aufgefallen. Das ist jetzt, habe ich ganz häufig gehabt, wenn ich mit Führungskräften gesprochen habe, die, wenn ich nach dem Werdegang gefragt habe, da kam meistens an einem Punkt immer, dass sie etwas getan haben, was so ein bisschen raus aus der Komfortzone war, was vielleicht andere nicht machen wollten. Und ich kann mir also dieser Moment, vielleicht in die USA zu gehen, da den Troubleshooter zu machen und wirklich irgendwie auch eine Herausforderung anzunehmen, könnte das so der Moment auch gewesen sein?
Das kann ja gewesen sein, aber vorher noch Bundeswehr. Ich habe mich da erstmal gedrückt, ich habe das rausgezögert, ich habe erst studiert.
Aha.
Und nicht wieder die meisten, sondern ich habe das rausgezögert, das ist mir gelungen. Irgendwie habe ich gesagt, ja, wird das später, jetzt habe ich keinen Bock und so weiter. Wurde genehmigt und dann bin ich mit 23 zur Bundeswehr gekommen. Und dann haben die mich Luftwaffe. Und auch Glück gehabt, es sind so 8-Mann-Bude plötzlich. Der eine hat seine Mutter verprügelt, der andere war Einserschüler, der nächste war ein Sonderschüler, waren alle möglichen Leute, die sich arrangieren mussten. Und dann war die Wahl des Vertrauensmannes. Da bist du erstmal Vertrauensmann, du bist gewählt für eine Kompanie von 150 Leuten. Da geht es darum, wie ist das Essen, der praktische Betriebsrat.
Ja.
Du musst dich dafür einsetzen, essen gut, essen schlecht, wie sie die Decken, die Matratzen und so weiter. Ein bisschen zu Selbstmord versuchen von zu Hause oder in der Kaserne gebliebenen jungen Leuten, die sich da im Fensterkreuz versucht haben und so weiter. Also auch schon mal so. Und dann beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, wird wieder gerade jemand gewählt jetzt gerade, wie wir wissen, musste man dann nach Bonn vorsprechen und damals wurde ich dann schon befördert. Das war aus der Komfortzone und das war so plötzlich,
das ja.
Hat Vorteile gebracht. Man musste dann, konnte sich auch mal so wegsneaken, ja, oder konnte Freiheiten gehabt, aber das hat nicht jeder gemacht und das hat mir Spaß gemacht, ja.
Mhm.
Aber auch hat nur funktioniert, weil du Freunde um dich rum hattest, komm ja noch drauf, auf die du dich verlassen konntest, ja, wo du nicht allein warst, sondern praktisch der ein Sprecher, aber der die Nachrichten, die gesammelten Leiden oder Wünsche vorgetragen hat. Und das würde ich sagen, war die erste, ja.
Das erste Mal raus aus der Komfortzone.
Ja,
das ist ganz, Sie hatten ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, so, dass heute ja die Jüngeren nicht mehr diese Verpflichtung haben, irgendwie so ein soziales Jahr zum Beispiel. Ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt. Also ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ich war ich habe Zivildienst gemacht, aber der war wahrscheinlich nicht minder hart. Also ich war auf der Unfallchirurgie im Krankenhaus und was ich da gesehen und erlebt habe, war schon krass teilweise. Aber das hat mir unglaublich geholfen im Nachhinein. Und ich glaube, das ist sowas super wichtig, ne? Also sowas zu machen.
Um das geht es. Ich würde keine Lanze brechen und ich sage es auch nicht, alles heute sind alle anders und dann, nein, gar nicht. Aber dass du tust, man hat mir damals einen Gefallen getan und man würde meinen Kindern oder alle, die ich kenne, und ich kenne sehr viele Leute, weil ich eine große Familie habe, zwischen Teenager, also 15 bis 35, relativ viele Leute, ganz viele Leute. Alle und wenig Idioten dabei, muss ich sagen. Also auch zwischen gebildet, aber auch Handwerker und so weiter. Keiner sagt, auch Gott sei Dank, muss ich nie was für andere tun. Ich muss, ja. Die sind ja nur für sich verantwortlich. Man ist sein ganzes Leben lang nur so. Und deswegen, was Sie sagen, wenn man da so ankreuzen könnte, ja, ihr habt halt Chirurgie, Kirche, Sozialdings,
ja,
da, Rettungsdienst, Altenheim, I don't know.
Ja, Sucht, es tut Drogen. Auf jeden Fall gut.
Natürlich tut's gut.
Ja, ja.
Uns vermischt in der Gesellschaft. Es vermischt in der Gesellschaft. Es ist auch, es führt auch dazu. Also, du bist halt früher mit der Uniform nach Hause gekommen, war nicht schlimm. Heute, die letzten 15 Jahre, weißt du, wenn du eine Uniform anhast, die Leute schauen dich ja dumm an, ja. Also es hat ja teilweise auch, es aber dieses Vermischen in der Gesellschaft, diese Vorurteile abzubauen und die Selbstverständlichkeit, dass wir natürlich uns verteidigen müssen und natürlich brauchen wir ein Rettungswesen, wir brauchen Chirurgen. Ja, das ist Ineinandertragen, das durch so ein soziales Viertel, halbes, keine Ahnung, ja, das würden wir uns wahnsinnig viel ersparen. Und ich wundere mich unfassbar, das wäre ein richtiger Wachrüttler und ich bin überzeugt davon, sogar ein Booster für unsere Gesellschaft, sowohl psychologisch, psychisch als auch monetär, wohlstandsfördernd.
Ja. Ja.
Das wäre mal ganz nett. Und übrigens kannst du dich orientieren. Du kannst sagen, oh, Chirurg? Hab früher nie drüber nachgedacht. Oder Soldat oder Rettungsdienst oder. Und du triffst auch Leute, die du sonst nie treffen würdest. Weil die sind nicht in deinem Fußballverein, die sind nicht in deiner Klasse, die sind nicht, die sind von überall.
Fantastisch. Also ich habe das tatsächlich damals, ich weiß nicht, ob ich das bewusst oder unbewusst gemacht habe, da bin ich mir heute nicht mehr so sicher. Also ich habe im Jahr 2000 Zivildienst gemacht und ich bin in Hamburg zur Schule gegangen und mein Zivi habe ich in Stuttgart gemacht. So einmal 700 Kilometer weit weg. Und das war super. Also einfach einmal raus und ja. Jetzt haben wir jetzt, ich merke schon, wir kommen immer direkt in diese Themen rein, aber ich will jetzt noch einmal zurück. Und zwar, jetzt haben wir eher einen Werdegang, aber jetzt will ich das Unternehmen dann nochmal kennenlernen. Messe Frankfurt, also klar, es ist ein Messeort, wo Messen veranstaltet werden. Aber das Unternehmen macht ja, glaube ich, noch viel, viel mehr. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine Besonderheit ist, dass Sie ja auch selber veranstalten, was ja, glaube ich, nicht alle Messestandorte machen. Beschreiben Sie doch mal, was ist dieses Unternehmen Messe Frankfurt? Was machen Sie alles genau?
Also in Frankfurt, deswegen ist hier auch einer der größten Flughäfen Europas und da fließt der Main entlang, der Rhein nicht weit. Das sind Handelswege gewesen.
Mhm.
Deswegen treffen sich seit 800 Leuten hier Leute und machen Handel. Also das eine USP ist diese Tradition, die ist wirklich verankert, auch in Stadt. Die Stadt weiß genau, was sie von Messen hat und das nicht seit vorgestern oder seit, weiß nicht, der Jahrhundertwende, sondern Messen ist Handel und Messen ist Frankfurt. Das ist das eine. Dann hast du hier ein relativ hervorragend gelegenes Gelände aufgrund der Verkehrsanbindungen, kommt halt der Japaner trockenen Hauptes, wenn er zu Hause aus der Tür geht. In Tokio kommt er hier auf dem Messegelände im Torhaus an. Einmal umziehen, daneben sind 42.000 Hotelbetten und so weiter. Also die Location in Frankfurt ist schon lange sehr gut. So, dann und auch eine der größten Gelände und so weiter. Aber Gott sei Dank hat man hier, was wir alle erlebt haben, als sie Zivildienst gemacht haben und ich auch oder kurz danach, Globalisierung beginnt. Mhm. Nicht mehr alles schaut nur nach Deutschland. Nicht nur alles trifft sich hier auf den Weltleitmessen, sondern es wandert Produktion nach Asien, es internationalisiert sich die Welt. Und diesen Anfang hat die Messe Frankfurt dankenswerterweise als Anfang, ich sage immer, VW hat 80 begonnen, den Santana in China zu bauen. 80. Mhm. Und jetzt das größte deutsche Unternehmen über Jahrzehnte, Volkswagen. 7 Jahre später, 87, hat die Messe Frankfurt entschieden, dankenswerterweise, mit einer großen Messe, die hier verschwunden ist und weil die Produktion nach Asien gegangen ist, Interstoff hieß die, diese Branche nach Asien zu begleiten unter dem gleichen Namen Interstoff Asia, Produkt nicht verloren, so, sondern woanders durchgeführt. Das war der Beginn deiner heutigen Globalisierung. Wir haben 28 Tochtergesellschaften in allen Erdteilen außer Australien. Mhm. Da kommen auch neue dazu, wie jetzt auch Länder wie Saudi-Arabien, die eine wesentliche weltwirtschaftliche Rolle plötzlich spielen. Plötzlich die ASEAN-Länder, die noch, wo Produktion hingeht, teilweise auch aus anderen Ländern, ASEAN. Und vor allen Dingen, und nicht zu vergessen, Indien, das die Nummer 3 jetzt schon ist und an uns vorbei will oder an den Europäern, Riesenland, gute Ausbildung, Demokratie und so weiter und so fort, da haben wir das ganze Portfolio. Wir haben jetzt weltweit, können wir reagieren, auch jetzt gerade, was jetzt wir gerade erleben. Käme es zur Abschottung, gibt es neue Zolltarife, gibt es neue tarifäre oder nicht tarifäre Handelshemmnisse. Die Messe Frankfurt ist Gottlob in der Lage, ihre Kunden, also und die Industrie, die mittelständische Industrie vor allen Dingen, über 100.000 Aussteller weltweit, dort zu bedienen, wo sie von uns bedient werden wollen. Mhm. Und das ist natürlich wirklich großartig. Da kann jetzt ja viel kommen. Was passiert, wenn man sagt, oh ja, vielleicht sollte, was passiert jetzt mit Kanada nach den Äußerungen, die es da gab? Ja.
Ja.
Ja, was passiert jetzt mit einigen Weltregionen? Wir sind da und die Messe Frankfurt kann agieren. Mit lokalen, internationalen, mit Welteinfluss mal gucken. Und wir werden immer Partner haben. Und das Schöne ist halt, seit 800 Jahren kennt man die Messe Frankfurt. Wir machen keinen Hokuspokus, sondern wir sind langfristige, ernsthafte Partner, die sich auch weiterentwickeln wollen, die nicht nur die haptischen, sondern die digitalen Extended-Begegnungen organisieren und ganzjähriger Partner unserer Kunden sind. Es macht riesen Spaß. Ja.
Das glaube ich. Es scheint so ein bisschen so ein Frankfurt-Ding zu sein. Ne? Also der Fraport macht es ja ähnlich. Da war ich vor kurzem. Die sind, ne, würde man ja auch glauben, ne? Das ist halt der Frankfurter Flughafen. Die sind nur in Frankfurt, aber nein, betreiben irgendwie gefühlt in, ich weiß nicht, wie viel Kontinenten noch Flughäfen und eigenes Business. Also ja, ist so eine Frankfurt-Sache. Ne? Also dass man das dann sofort so ein bisschen größer und internationaler denkt und weitermacht oder.
Es hat Gemeinsamkeiten. Der Fraport ist die mit Abstand noch größeren Abstand die Nummer 1 unter den Flughäfen in Deutschland, wie wir die Nummer 1 unter den Messegesellschaften sind. Das Businessmodell ist etwas anders. Ja. Dort betreibt Fraport die Gelände, was wir nicht tun. Wir veranstalten Messen und mieten uns ein auf den jeweiligen. Wir haben keinerlei weder organisatorisch zu tun mit den dortigen Geländen noch investieren wir in die Infrastruktur. Aber das hat schon was. Wir haben teilweise die gleichen Gesellschafter. Mhm. Das Land Hessen ist Gesellschafter von Fraport und auch 40% Gesellschafter der Messe Frankfurt. Ja. Da gibt es teilweise schon von den Ansätzen her, ja, liebe Geschäftsführung, unsere Beteiligungsgesellschaft, lasst euch mal was einfallen.
Ja, ja.
Wie könnt ihr wachsen? Da gibt es schon Push und das ist auch gut so, neben den eigenen Ideen, die Geschäftsführung haben sollte. Aber der Grund mag schon in der Situation liegen, dass die Frankfurter da agil sind.
Ja.
Und die Hessen.
Und die Hessen. Jetzt fand ich so auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch eine Frage, die mir immer stärker gekommen ist. Und ich hatte sie ehrlich gesagt immer mal wieder auch schon früher. Deutschland, wir waren und sind immer in den letzten Jahrzehnten ein unglaublich starkes Land gewesen wirtschaftlich, gerade was so Industrien angeht und Ähnliches. Aber gleichzeitig sind wir jetzt ja nicht das allergrößte Land. So, ne? Also es ist jetzt ja kein gigantisch großes Land. Und trotzdem gibt es, glaube ich, nirgendwo so viele große Leitmessen wie hier. Also manche sind auch schon wieder so ein bisschen, also haben sich wieder verändert, manche sind auch verschwunden. Ich erinnere mich noch an die CeBIT in Hannover, wo Deutschland gar nicht so weit vorne war mit Digitalisierung, aber die größte Computermesse war trotzdem in Deutschland. Was würden Sie als Messeprofi sagen, woher kommt das? Warum sind gerade in Deutschland so viele große Messen?
Ist relativ einfach. Man hat es ja relativ früh nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland wieder aufstehen musste und die Marke Made in Germany kreiert wurde und im Übrigen der Ludwig Erhard und der unter ihm das Wirtschaftswunder eingesetzt hat, mit viel Energie in den 50er und 60er und 70er Jahren entstand hier Infrastruktur, nämlich Messegelände. Jeder Ministerpräsident in Deutschland hat mindestens ein Messegelände.
Mhm.
Ja, in so. Föderalismus, wir hatten eine gute Messeinfrastruktur gebaut, die durch die aufstrebende Wirtschaft Deutschlands eine gute Präsentationsplattform gegeben hat.
Mhm.
Noch dazu ist Deutschland relativ schnell dann exportweltmeistermäßig nach oben gezogen. Und die Tugenden waren immer da, Engineering, Autos, Maschinenbau und so weiter und so fort. Gute Infrastruktur, da sind die heutigen Weltleitmessen geboren. Jetzt müssen wir sehr aufpassen und also wir Messeleute, es sind nicht mehr alle Weltleitmessen in Deutschland und sie kommen und gehen. Und auch Messen haben auch teilweise Produktlebenszyklus. Über die CeBIT will ich gar nicht reden. Ich rede über unsere eigenen Messen am liebsten.
Ja.
Wir haben viele verloren. Es gibt hier keine Beauty, es gibt keine Musikmesse mehr. Warum? Weil es keine Musizierenden gibt und weil der Musikhandel monopolisiert sich hat und zwar auch noch im Internet. Also es gibt manche Branchen, die verlierst du, die waren vor 30 Jahren so. Andere wandern, weil eben Deutschland nicht mehr der Nabel der Welt ist für die eine oder andere Industrie, aus vielerlei Gründen, wandern die zum Beispiel Asien. Das können wir gar nicht verhindern. Ausschließlich die Wirtschaft und die jeweilige Industrie entscheidet, wo die Weltleitmesse stattfindet. So, also ich würde sagen, wir haben auf einer Bauma in München, die ich seit kleinen Kinder kenne, die wahrscheinlich jeder kennt, die auf der Theresienwiese war, 2000 Aussteller. Ich würde sagen, weiß ich nicht, 1600 Deutsche, ein paar internationale, viele, viele chinesische Besucher, aber kein einziger chinesischer Aussteller. Schauen Sie sich jetzt an, was aus der Bauma geworden ist. Schauen Sie, was aus den großen Messen. Wir haben internationale Anbieter. Wir haben Entwicklungsländer, die mittlerweile produktionsführend sind. Alles auf Messen zu erleben. Ich denke mir, dass es dazu kommen kann, und wir merken das teilweise schon, dass wir eher von kontinentalen Leitmessen sprechen.
Mhm.
In manchen Branchen. Ja, weil die Weltleitmesse setzte immer voraus, Visumfreiheit, alle dürfen kommen, keine Zölle, keine tarifären Handelshemmnisse, das hatten wir ja teilweise in den 70er, 80er so, ja.
Ja.
Alle enabled, alle momentan, das ist ja auch politisch die Tatsache, Indien will ganz weit oben sein, China will ganz weit oben sein, USA ist ganz oben, Europa ist eine Riesenmacht, ja. Also, aber wo wir aufpassen müssen, und da bin ich jetzt schon zu lange im Geschäft, ob ich der kleine Messe-Referent war, bis hin zum kleinen Geschäftsführer. Ach, Sie sind, you're from Germany.
Mhm.
Great country, great education, you're so friendly, you're so, so fast. Wir müssen auf den Ruf aufpassen. Es gab in den letzten Jahren dann eher hin und da tatsächlich, I'm sorry, I don't know what you guys are doing.
Mm.
You know, are you sure you're on the right track in Europe? Also ich sage jetzt das als Empfindung, ja, nicht ja. Als Kritik. Die Power, die wir haben hier noch in Europa, ist riesig. Ich glaube, dass aber jetzt viel passiert, dass wir einen schönen, ausgeglichenen einen Welthandel im Wettbewerb haben. Dieser Wettbewerb und auch die Innovationen werden auf Messen passieren. Und deswegen fühle ich mich da an der richtigen Stelle.
Das klingt großartig. Ich glaube, da haben Sie direkt schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also, dass am Ende Sie als Chef einer Messe können hier die besten Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Sie können netzwerken, Sie können versuchen, weltweit auch ja letztlich Kunden und Aussteller für so eine Messe zu bekommen, aber am Ende des Tages, wie Sie schon selber sagten, die Branche entscheidet das in einer Art Fußabstimmung letztlich. Ne? Also wo dann die meisten Aussteller vielleicht hingehen und die meisten Besucher. So. Und so sind doch letztlich Messen auch wie so eine Art Seismograf für die Wirtschaft, auch für den Wirtschaftsstandort letztlich oder für die Art, wie Wirtschaft funktioniert. Vielleicht nach Jahrzehnten, wo wir immer nur über Globalisierung geredet haben, jetzt sagen sie plötzlich, oh, wir kriegen vielleicht kontinentale Leitmessen. Das ist ja ein ganz anderer Gedanke als der vielleicht von vor 10 Jahren, wo man gedacht hat, ne, alles wird immer weltweiter und immer mehr wächst es zusammen. Wie würden Sie denn, Sie haben ja gerade schon ein bisschen beschrieben, so das Gefühl, wenn Sie im Ausland sind, aber wie würden Sie denn momentan so aus Ihrer Sicht als Messechef die Stimmung und vielleicht auch die Situation hier in Deutschland, Wirtschaftsstandort beschreiben?
So ein Vorsatz. Viele haben von Deutschland und Europa gelernt, die heute die führenden Industrienationen sind. Ja? Zum Beispiel gelernt haben sie bestimmt, dass Messen, sie haben gesehen, in den 60er, 70er und 80er, dass Messen zu einem Booster beitragen können der Wirtschaftsentwicklung. Das hat China gemerkt. Schauen Sie sich an, die größte, am meisten Flächen, Messeflächen, überall in China, in jeder großen und kleinen Stadt, hast du ein Messegelände. Das hat die chinesische Wirtschaft gemerkt. Hm. Und durch Messen dort entwickelt sich die Wirtschaft noch viel schneller. Es hat jetzt übrigens auch unter Modi die indische Regierung ebenfalls gemerkt, die in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Chennai Messegelände bauen, weil sie wissen und gemerkt haben, wenn wir gute Infrastruktur haben, wird unsere Wirtschaft schneller wachsen. Und schauen Sie, die Attention von einer Buchmesse, von einer Gamescom, von einer IAA früher, von einer Bauma, die geht ja um die Welt. Eine solche Messe, wenn du sie in der Nähe hast als Politiker oder als BDI-Präsidentin oder als Frau von der Leyen oder als wer auch immer, das ist schon auch eine Stärke. Ich habe bei mir zu Hause, also wir fühlen uns hier privilegiert. Wir haben die größte Buchmesse als Gastveranstaltung hier.
Ja.
Bestimmt mehr Leser gibt es hier irgendwo in Asien. Es gibt hier die größte Aftermarket-Messe Automechaniker. Wir haben die größten Textilmessen hier. Wir haben die größte Licht- und Gebäudetechnik, die größte Sanitärheizung- und Klimatechnik, die größte Fleisch- und Protein. Das trotz einer weltweit durchaus durchwachsenen Wachstums- und wie soll ich auch Politik-Fortbewegungsmittel. Es ist schon so, wer hat die größte Messe, der hat was zu sagen. Ich glaube, das wissen die Politiker mittlerweile. Und natürlich, es ist auch gute Messen, führende. Ich habe vorhin gesagt, es kann sein, dass wir kontinentale, es kann ja was sein. Es wird einige Themen, einige Industrien werden sich als kontinentale Leitmessen zeitweise positionieren. Andere werden die Weltleitmesse bei sich behalten können. Also ich würde sagen, schwarz-weiß ist vorbei. Mhm. Vielleicht werden auch kontinentale Leitmessen wieder wandern. Aber eins ist klar, eine gute Messe ist ja im Innovationszyklus der Branche, kommt die. Ich sage jetzt mal eine Bauma, weil sie jeder kennt. Ist München, aber versteht jeder. Die ist halt alle drei Jahre, oder ich gehe zurück zu unserer gerade zu Ende gegangenen IFA, Fleisch- und Proteinproduktion, Nahrungsmittel, sau wichtig. Da ist alle 3 Jahre passieren eben Quantensprünge in Bezug auf den Betrieb der Maschinen, KI, wie reden die miteinander, wie werden sie effizienter in der Produktion, wie plötzlich wird anderes Fleisch außer durch Schlachten und wie produziert, welche Rolle spielen Alternative, wir nennen sie so, aber der Vegane ist natürlich nicht alternativ, sondern Plant-Based Protein. Ja, zum Beispiel, alle 3 Jahre arbeitet die Branche spitz genau dahin und misst sich dann mit den anderen, merkt, was sie gut oder falsch machen, kooperieren miteinander. Teilweise auf so Messen passiert ja unfassbar viel. Also Messen selber oder die Branche, die sich auf Messen präsentieren, kreieren Seismografen. Mhm. Also Seismografen ist Erdbeben ist höhere Gewalt, aber kreieren Messgenauigkeiten.
Ja, ja.
Und Quantensprünge in dem Zyklus, in dem sie sich messen und treffen. Manche messen am 4-Jahres-Zyklus, andere am 3, andere jährlich. Ja, weil sie immer was Neues haben. Und es in vielerlei Hinsicht sind diese, wenn sie gut gemacht sind, diese Branchenbegegnungen, nennen wir sie wieder Messen, für die eigene Branche eine Absicherung, sind wir gut unterwegs. Eine Absicherung für die jeweilige Region. Sind wir attraktiv als Europa? Wollen die zu uns, die Leute, oder als Deutschland oder als Asien oder als sonst was? Sind unsere Produkte, werden die überholt? Ja, Cebit vielleicht zum Beispiel, die hat man rausgenommen aus der Hannover Messe als IT und
en vogue war.
Das wurde eine Weltleitmesse.
Ja.
Und dann vielleicht zu spät wieder, weiß ich nicht. So, wir haben das auch gemacht. Wir haben Messen, Frankfurter Modell, aus einer großen Frühjahrs- und einer großen Herbstmesse viele, viele Messen rausfiletiert. Manche haben wir nicht mehr, weil der Markt sie nicht mehr will und braucht. Ich habe keine Beauty-Messe mehr. Ich habe vorhin von einer Musikmesse gesprochen. Also es ist schon spannend. Und dann bitter, wenn du sie nicht mehr am Heimatstandort hast. Mhm. Aber es gelingt eben, wenn man es einigermaßen gut macht und gute Partner hat. Die Musikmesse gibt es noch in China. Die Music China. Wir haben die Beauty, die größte Beauty-Messe der Welt ist in Dubai. Drei Beauties sind in... Vier, in Japan und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt sofort einen in Saudi an nächstes Jahr. Also du kannst dann auch, wenn was passiert in der Welt, was Angebot oder Nachfrage oder das Produkt will nicht mehr oder wir machen es jetzt nicht mehr, wollen es nicht mehr in dem ehemaligen Standort, dann ist es toll, reagieren zu können oder mit schlauen Partnern Entscheidungen zu treffen.
Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass, also ich kann mir vorstellen, so die Frage, ob zum Beispiel eine Messe verlagert wird, das sagt ja schon viel aus letztlich, ne? Also vielleicht auch, weil Branchen sich verändern und vielleicht auch andere Kontinente vielleicht wichtiger werden. Aber jetzt auf so Messen, die dann noch da sind, also ich würde mir das jetzt einfach mal so ganz als Laie vorstellen, dass wenn, sagen wir mal, es einer Branche extrem gut geht, dass dann so eine Messe natürlich auch vielleicht sogar deutlich bombastischer und aufwendiger wird, als wenn es einer Branche nicht so gut geht, weil einfach nicht so viel Geld mehr da ist. Ist das so? Und wenn ja, merkt man davon etwas? Oder?
Ich würde es über einen Kamm scheren.
Hm?
Aber auch das ist von Branche zu Branche anders. Es gibt die Branchen, glaube ich, schon, die zeigen wollen, wo der Hammer hängt, ja, alle 3 Jahre. Wir haben den größten Messestand, wir gehen am meisten Gas, wie auch immer. Aber es ist ja letztendlich aus meiner Sicht, und ich bin nur Messeveranstalter, muss das idealerweise in der Balance sein. Ich wünsche mir Riesenmessestände, ich wünsche mir irrsinnige Ausgaben, Riesenfläche. Aber es muss so sein, auf die Dauer sind die Controller auch noch da. Ja, und es sind diejenigen, die Leads oder die Grenzkosten analysieren. Wie viel haben wir eingesetzt und was kam denn dabei raus? Aber wir treffen die Entscheidungen nicht, sondern es tut die Branche.
Klar.
Aber die Hilfe, die wir geben können, ist, dass die Kosten, die der Aussteller hat, ich nehme mal 3 Millionen für einen großen Stand auf der gerade laufenden Messe oder 5, dass die Kosten durch mehr geteilt werden als nur die Messebesucher, sondern auch durch die Leads, die sowohl physisch da sind, also ich möchte ein Angebot von dir, als auch die digital mittlerweile, auch das, da sind wir mittlerweile relativ gut geworden, dass der Aussteller auf einer guten Leitmesse, auf einer guten Messe ja nicht nur die 6 Tage im Kontakt ist, sondern ist permanent Teil der Branche.
Ja.
So, und wenn du dann auch noch dem Aussteller, der eben diese 3-4 Millionen Euro ausgibt, gute Events mit anbieten kannst oder die Stadt über gute Events, wo der seine Vertriebsorganisation zusammenlegt, wo der Incentives macht, wo der Staff-Events macht, wo der Presseveranstaltungen oder Podcasts macht und diese 3 Millionen durch mehr teilt.
Mhm.
Ja, und da fällt uns immer mehr ein, also uns Messeveranstalter zum Beispiel auch virtuell jetzt durchzulaufen. Wir werden die Möglichkeit haben, dass Messen auch anschließend noch wahrgenommen werden dürfen und die teilnehmenden Aussteller auch Kunden noch Wochen später zugeliefert bekommen, weil die virtuell den Messestand besuchen können.
Mhm.
Also auch für den Fall.
Das ist eine coole Idee, ja.
Es wird schon, aber eins ist klar und ich möchte allen, die zuhören, sagen, ohne die persönliche Begegnung, also ohne physisch eine Messe zu veranstalten, also ich gehe ins Konzert und höre mal Konzert an, bin ich anschließend, kannst du das Schöne, was du denn da nochmal auf dem CD oder Podcast, aber du musst einmal physisch Messe. Nur wenn eine physische Veranstaltung, Angebot, Nachfrage, möglichst alle da, möglichst der komplette Weltmarkt, kannst du maximal was draus machen. Digital, horizontal, vertikal, da wird noch viel kommen. Ohne geht's nicht.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie lange es, also, oder ob es sich vielleicht auch schon angedeutet hat. Also ich meine, wir reden hier überall über Digitalisierung und auch also eben das ganze Arbeitsleben, wo sehr viel mehr Remote-Arbeit plötzlich ist, Videokonferenzen, ich weiß nicht was, ob sich das auswirkt auf dieses physische Modell der Messe. Aber da ist ja die Antwort jetzt gerade schon so ein bisschen drin gewesen.
Also ich glaube, dass ich drin war, aber nochmal, ich habe zu viel erlebt schon, oder wir haben zu viel erlebt, glaube ich. Auch in den Jahren, wir haben ja gemeinsam leider diese Pandemie erlebt.
Ja. Ja.
In den privaten Situationen überall und bis heute ist nicht aufgearbeitet, was wurde alles richtig. Ich möchte ja nicht ausschließen, wir haben momentan die Feststellung der Branchen, die wir bedienen dürfen oder der meisten, das hat uns gefehlt. Wir haben Orientierung verloren, wenn wir uns nicht sehen können. Wir haben die Konkurrenz aus den Augen verloren. Wir haben uns nicht vergleichen können mit der Konkurrenz. Wir haben gar nicht gesehen, wo sind wir überhaupt. Und die CEOs haben sich aus den Augen verloren und so weiter und so fort. Und wo kannst du schon, ich möchte mal sagen, deine Konkurrenz legal so gut analysieren wie auf Messen? Wie machen die Vertrieb? Wie machen die, Produktpolitik und so weiter? Auf legale Art und Weise. Was ich sagen will, seit Ende der Pandemie, so jetzt wieder in der, merke ich eine absolute, noch größere Zusammenhalt der ausstellenden Wirtschaft, also der CEOs, die eher teilweise gesagt haben, Martin, du bist ja unser Dienstleister, du schreibst uns Rechnungen, wir brauchen die Messen, aber wir sind hier der Zahlschaft an, ja. Sind wir zurückgekommen zu einer noch stärkeren und verbindenden, Partnerschaft und einer Wertschätzung gegenüber, dass man auch der CEO, der viel Geld ausgegeben hat, zugibt, Martin, Messe Frankfurt, Messe Düsseldorf, Messe München, es hat sich gelohnt. Es war nicht, um euch zu gefallen. Es war ein gemeinsamer Kraftanstrengung. Wir mussten uns messen, es war sau anstrengend, es war alles Mögliche. Aber es war ein Erlebnis, das Mehrwert kreiert hat, und zwar für alle. Das ist der Idealfall. Und den haben wir gerade, also auch von dem, so wie lange das jetzt wieder anhält, ja, ob wir gerade Eintrübung bekommen durch what not für Einflüsse. Ja. Wir haben Aktien hoch, also wir reden heute am Tag wahrscheinlich, wo der DAX seine Rekord, ja, das haben wir vor 2 Monaten. Wir dürfen nicht übermütig werden, wir dürfen nicht arrogant werden. Das gilt, glaube ich, für die Zeit grundsätzlich. Aber ich werbe nochmal für diese ehrliche Art der Begegnung, Messen oder Veranstaltungen. Ich sage auch, Konzerte sind ehrlich, kann es auch nicht.
Ja, ja.
Aber wir müssen schlau weitermachen und wir dürfen die, teilweise sind wir schon, haben wir zur Arroganz geneigt. Jetzt meine ich nicht nur Messeveranstalter, auch die deutsche Industrie. Teilweise.
Ja.
Ja, so nur wir. Ja. Wir wurden aus mehreren Ecken in die Zange genommen. Es geht wieder zu unserer Messeveranstaltung, da kann ich es beurteilen.
Ja.
Wir haben auch gelernt. Wir haben auch ein Stück Demut gelernt. Wir sind nicht überall die Besten.
Ja.
Aber wir müssen uns diese müssen uns erkämpfen, das, also, oder erhalten. Das, ich rede da täglich mit meinem Asienchef, der 1400 Mitarbeiter, ja. So, der ist ein Holländer, Deutsch-Holländer. Wir haben die gleichen Schulbildungen, der ist ein paar Jahre jünger als ich. Diese Wertschätzung Frankfurt ist ein verlässlicher Partner, was man auch in China weiß. Seit fast 40 Jahren jetzt, gepaart mit der, die bleiben weiter, die wollen sich entwickeln, sie ruhen sich nicht aus. Ja, sie sind perpetuum mobile, das sich zu erhalten und damit auch den guten Ruf zumindest zu verteidigen, wenn nicht zu verbessern. Das ist ein dauerhaftes Thema.
Ich glaube, das haben gerade insbesondere auch viele Industrieunternehmen letztlich. Ne? Also wir brauchen jetzt ja niemanden beim Namen nennen. Also viele von den großen Namen gehen ja gerade so ein bisschen durch dieses Feuer, dass sie halt merken, es ist halt nicht mehr so selbstverständlich, dass wir die Besten sind in etwas, sondern wir sind technologisch, aber auch vielleicht in Bereichen wie sowas, wo man immer früher geglaubt hat, dass es die deutsche Eigenschaft schlechthin, Effizienz und Produktivität und sowas, da sind wir an manchen Stellen ja lange überholt worden. Und ich glaube, da kommt jetzt so ein Aufwachen und so ein sich besinnen und vielleicht auch wieder, dass wieder mehr gestrampelt wird und Gas gegeben wird.
Ja, besser wär's.
Ne?
Aber die erfolgreichen Unternehmen, die wir betreuen, die sind ja jetzt nicht alleine und nur fokussiert auf ein Land oder auf eine, sondern viele davon sind ja gut unterwegs. Ja. Aber sie haben völlig recht. Beispiel, nochmal, Bauma.
Ja.
Da war kein einziger Hersteller vor 40 Jahren. Jetzt sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Viertel davon. Vor 30 Jahren war die Ausstelleranzahl, weiß ich, unter ferner Liefen aus China,
ja,
unter den letzten, weiß ich nicht, also vielleicht unter Nummer 80. Jetzt ist China Nummer 1 Ausstellerherkunftsland auf deutschen Messen.
Ja, und das bei sowas wie Bauen.
Bei überall, also jetzt über den Schnitt, Entschuldigung, über alle Branchen.
Überall.
Nach unserem AUMA, nach unserem Ausstellungsmesse aus Schuss der deutschen Wirtschaft. Nummer 2 ist Italien, und das schon seit langer Zeit. Was ich sagen will, die Dinge können sich umdrehen. Vom großen, ausschließlich Besucherland zum größten das sind alle Branchen dabei. Ich rede jetzt nicht von jeder Branche, nicht von jedem 3D-Druck.
Klar.
Aber das, schauen Sie sich, was passiert ist. in den Branchen Solar, jetzt Automobil, Elektromobilität und Wärmepumpe. Um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen, brauchen wir nicht weiterreden.
Ja, das ist in der Tat, also ich find's traurig, aber vielleicht, ja, schafft man jetzt ja nochmal das Ruder so ein bisschen umzureißen.
Wird man. Es ist genau das Schöne auf Messen, Angebot und Nachfrage. Da wird wieder der andere, sagen wir der europäische Markt, der jetzt vielleicht zusammenhält, wer weiß schon, neue gemeinsame Entwicklungen in allen möglichen Disziplinen. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall kleiner reden und verzwergen, sondern ich glaube, wenn wir es irgendwie, wir haben das Glück von 1980 bis, weiß ich nicht, vor 2 Jahren, Globalisierung. Es war ja fast, ja, wie viel Handelshemmnisse hatten wir auf gute Güter, nicht allzu wahnsinnig viel. Einige Länder sanktioniert, aber aus den Gründen, die es gibt. Also ich glaube dran, dass auch Messen dazu beitragen werden, diese freie Wirtschaft, die wir genießen und die hauptsächlich Vorteile bringt, erhalten und ausbauen können. Und deswegen ist alles cool.
Das ist ein schöner Satz. Ich wollte gerade schon fast sagen ein Schlusswort, aber ich würde gerne noch einen letzten Themenblock einmal anschneiden, weil der ist hier ganz wichtig mir immer, und zwar das Thema Leadership. Jetzt ist ja die Messe Frankfurt ein Unternehmen, was so von den Mitarbeitern auch extrem vielfältig letztlich ist, weil es ja unglaublich vielfältige Gewerke und Professionen und Hintergründe da gibt. Vielleicht einmal ganz kurz, wie viele Leute haben Sie hier in Frankfurt, so Pi mal Daumen?
Ungefähr 1000 Kolleginnen und Kollegen, als festangestellt, Vertrag mit der Messe Frankfurt. Dazu gehört natürlich ein x-fache, aber auch wichtige zum Gelingen des Gesamtkunstwerks Messe. Hast ja nochmal Faktor 20. Wir reden über Sicherheit, Spedition, reden über Standbau, über bis hin natürlich zu dem öffentlichen Dienst. Vielen Dank. Ich meine, was hier geleistet wird, werden Großmessen von der Straßensicherheit, Verkehrspolizei, U-Bahn-Fahrer, wenn wir die nicht mögen, Taxifahrer nicht. Das Gesamtbild, Faktor, ich sage mal, ich damit 10 ungefähr.
Okay.
Also 10.000 eigene Mitarbeiter, ja.
Und wie schaffen Sie es, dass, also, oder vielleicht weiß ich nicht, ob es das auch gibt. Ich frage jetzt mal provokativ, also dass das auch wirklich so ein Team ist. Also so eine Vielzahl von Menschen, auch von ganz unterschiedlichen Hintergründen, zu einem Team zu verbinden.
Ich glaub, du musst ein guter Employer sein. Und aus der Verbindung lang da, guten Ruf, Messe Frankfurt, Marktführer, sind wir ein guter Employer. Wir zahlen relativ gut. Wir sind Ausbildungsbetrieb und wir haben ein sehr, sehr gutes, denke ich, Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Deswegen, weil es uns ermöglicht, gute Betriebsvereinbarungen zu treffen, sehr flexible. Früher haben wir über Homeoffice gesprochen, wie lange darf man? Heute reden wir über Remote Office oder Workation, wo es relativ egal ist, wo in Europa sich die Kollegin aufhält, auf welchem Baum oder der Kollege auf welchem Berge gerade sitzt oder im Balkon.
Hauptsache Internet.
Hauptsache macht, ja, also wir denken auch mal weiter, also wir sind ein guter Employer, glaube ich. Das hält zusammen. Wir haben das beste Essen, die besten Kantinen der Welt, glaube ich. Wir haben hier Sicherheit.
Besser als München. Ja, das ist eine schwierige Frage jetzt. Ne?
Da war ich lange nicht mehr. Wir haben X-Betriebssportgruppen, das zum Thema Work-Life-Balance. Wir haben eine Fußballmannschaft für Frauen, eine für Männer, eine Bergsportgruppe, eine Messeband, eine Hockeyverein und so weiter und so fort. Was wir vorher besprochen haben, Work-Life, da kann man auch was dazu leisten, das verschwinden zu lassen. Ich glaube, wir haben das tollste Messegelände. Jeder geht ja gerne rein, jeden Tag in der Früh. Aber letztendlich Vertrauen. Also wir haben hier schon die Kultur, und die ist auch aufgeschrieben, wird aber gelebt. Wir wollen uns so behandeln oder so behandelt werden oder behandeln Leute, wie wir gern behandelt werden wollen. Das geht bis hin zu unseren, man nennt Subunternehmer, sagt man. Sub ist ja unten. Nein, sind bei uns keine Subunternehmer, sondern Partnerfirmen, von denen wir abhängig sind, ob der Laden hier läuft oder nicht. Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Kultur. Ich sage immer, jeder ist für die Kultur mitverantwortlich. Es ist ja nicht so, dass er, ja, was macht denn der Employer für mich, wenn ich kann mir leisten, was ich will? Nein, jeder ist verantwortlich für die Stimmung im Unternehmen. Und das wird gelebt bei uns. Also ja. Und das liebe ich, das ist ein Grund, warum ich jetzt schon so lange da bin. Das ist übrigens der Grund, warum wir eine Fluktuation von unter 2% haben.
Oha.
Das ist der Grund, warum wir während der Zeit, in der wir kaum Umsatz gemacht haben, keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen haben. Wir haben uns zusammengerauft. Es hat jeder vom Tonmeister oder Hallenmeister bis zu mir oder links, rechts, vorne, hinten. Ich halte nicht allzu viel von hierarchischen Sprüchen. Jeder muss auf seiner Position spielen. Jeder muss da sein, ja. Aber da kann er sich auch entfalten und dann kann man ihm vertrauen. Wir haben alle Federn gelassen. Jeder von uns hat Kohle verloren. Ja, nicht nur so, ich habe genauso viel prozentual oder mehr. So, das hat alles zusammengeschweißt und das hat alles irgendwie zusätzliches Vertrauen jetzt die letzten Jahre. Wir sind da stolz aufeinander. Wir sind richtig super, super stolz. Und kriegst natürlich dann auch besseres Feedback noch und es wird auch gewertschätzt bei den Gesellschaftern, es wird gewertschätzt bei den Kunden, von den Kunden. Und das in Summe führt dazu, dass wir, glaube ich, ein außerordentlich großartiges Unternehmen sind. Die meisten wissen, dass sie am besten auch hier ihre Chancen haben, also auch international. Ich habe es gerade leider meinen sechsten Assistenten, der mich verlässt, aber der verlässt nicht die Firma, sondern die Stelle, an der er jetzt 3 Jahre sein gelernt hat, Move und geht in der Firma, macht Strategieabteilung. Also wir sind ein Ausbildungsbetrieb, man muss relativ viel Gehirnschmalz rein. Was kann ich denn alles noch machen, um die Schmierstoffe, oder wir haben ja keine Zahnräder mehr, Entschuldigung, bald, aber sagen wir mal, die Freude, die Sauerstoffanteil zu vergrößern. Und da fällt einem jeden Tag was ein. Jeden Tag. Da machst du wieder natürlich, haben wir jetzt, ja egal, wir müssen ein hochattraktiver, wir nennen das Employer Branding, das ist ein ziemlich breites Projekt. So, jetzt haben wir gerade die größte Digitalisierungsoffensive, die wird jetzt, oder die Offensive, so alle Kolleginnen und Kollegen werden in Kürze, es beginnen die Kollegen in Dubai, followed by die Kollegen, nicht hier im Headquarter, sondern andere, dieses neue, komplett digitalisierte Tool. So, das wird dann wieder wie ein Lauffeuer, da wird jeder begeistert sein, da werden uns die Dubais anfachen. Und dann noch was, das kann ich ruhig verraten, es dürfte auch relativ einmalig nicht sein. Wir werden nächstes Jahr unser Global Staff Meeting machen, nach 19 Jahren. Ich habe noch gar nicht miterlebt, da war ich nicht da. Global Staff Meeting heißt.
Ja.
Dass 2600, dann wahrscheinlich 2700, 800 sich hier im Messegelände treffen. Party, einziehen wie bei der Olympiade, sich präsentieren. Viele kennen sich überhaupt nicht. Über die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen waren überhaupt nie in Frankfurt. Und die kommen aus der ganzen Welt. Die werden dann natürlich noch und sind schon Botschafterinnen und Botschafter und werden das noch in einem größeren Ausmaße.
Ja.
Das kostet richtig Kohle.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Wahnsinnsprojekt.
Ja, aber es ist ein Investment, klingt jetzt auch so ein bisschen böse abgedroschen. Aber es ist ein Tool, um diesen Sauerstoffversorgung zu optimieren, ja, fürs Unternehmen. Und allein sowas, das setzt der Kräfte frei. Ich freue mich so drauf. Partys haben wir übrigens auch. Wir feiern auch gerne nach einer Messe, wenn alle erschöpft sind, nennen wir das Applaus. Kriegen alle Applaus und einzeln oder in der Gruppe. Da gibt es wahnsinnig Gutes zu essen und zu trinken. Wir haben uns richtig reingehängt. Am besten eine gute Bewertung unserer Kunden. Du gehst nach Hause, kommst am Samstagabend zu deiner Familie zum Applaus. Wo kommst du her, Daddy, Mom? War's schön, sahst glücklich aus. Du wirst doch eigentlich kaputt sein. Du warst so gerade und warst nicht da. Und so. Und Gott sei Dank ist jetzt die Messe vorbei. Ich war im Applaus. Man hat mich jeder hat seine Ideen. Wir haben, glaube ich, ziemlich viele hier.
Das merkt man.
Dürfen uns nicht ausgehen.
Das merkt man. Herr Marzin, das war sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Viele, viele Insights und Impulse und klasse. Dankeschön. Jetzt habe ich die allerletzte Frage, die ich eben hier stelle. Ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass Sie ab jetzt auf jeden Fall ganz großer Fan der Chefetage werden und jede Folge hören. Deshalb dürfen Sie natürlich jetzt auch mal einen Wunsch äußern, wen Sie denn mal gerne bei mir hören wollen. Haben Sie eine Idee, einen Tipp, wen ich mal einladen soll?
Ich finde immer spannend, Unternehmen, die gerade so die Generationswechsel, zweite oder dritte.
Ja.
Und da gibt es ein paar, nennen die Firma Weishaupt von Senior auf Junior. Ich nenne ihnen die Firma Mennekes Stecker, Elektrifizierung. Mennekes, dritte Generation. Da fallen mir noch ein paar mehr ein, aber das würde ich Ihnen empfehlen, weil da ist die Spannung da. Aus meiner Sicht ist der Mittelstand und das ist nicht nur abgedroschen, sondern meine Überzeugung und Feststellung nach vielen Jahren in dieser Branche messen. Das sind unsere Zukunfts-, das sind unsere Versicherungen in Deutschland. Wenn die Lust verlieren, die, sagen wir mal, mittelständischen, die beginnen bei 20 Millionen Umsatz, die gehen aber bis Milliarden hoch, zweistellige Milliarden, so, wenn die Lust verlieren, dann haben wir Pech gehabt.
Mhm.
Und dann ist hier nichts mehr los in diesem Land. So, und da kann man nur sagen, kann man sehr viel fantastische Gespräche führen und übrigens auch sich Wünsche einholen. Und auch da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es war wieder gerade eine IFA, wo das ist gerade vor die ISH gewesen, Sanitär, Heizung, Klima, mit einem riesen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das ist sehr ermutigend teilweise, wie nachhaltig, wie langfristig diese Unternehmen oder die nehmen sich die CEOs, manchmal lassen ja die los, die, und es gibt keine Nachfolge im Familienbereich, könnte ich auch Namen nennen, auch Marktführer, die um Frankfurt, wo aber das Management so intensiv und nah mit den Visionen, die immer noch wichtig sind, natürlich der Firmengründer oder der Eigentümer verzahnt sind. Und übrigens, wenn wir schon mal den Runde schlagen, da sehe ich eine der allergrößten Stärken, die es auf alle Fälle noch gibt, die aber auf gar keinen Fall kaputt gehen darf, auch mit Appell an die Regierungen.
Ja.
Wenn wir die erhalten, die Familienunternehmen und deren Enthusiasmus, den reinzutragen und zu erhalten, die auch die Ausbildungsbetriebe sind, dann wird dieses Land und Europa richtig gut dastehen.
Das war ein wunderschönes Schlusswort, ein Appell für die Familienunternehmen in Deutschland. Ja, das kann ich absolut so unterschreiben. Herr Marzin, vielen, vielen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn ihr etwas mitnehmen konntet von diesem Gespräch und den vielen anderen, die ich hier in diesem Kanal geführt habe schon, dann abonniert auf jeden Fall die Chefetage. Und je nachdem, wo ihr das hört, zum Beispiel bei Spotify, kann man inzwischen kommentieren, man kann rezensieren. Also macht das, bis die Tastatur glüht, teilt die Chefetage in eurem Netzwerk, damit das noch viel, viel mehr Menschen hören können. Und schreibt mir, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Ideen, Vorschläge für Gäste habt. Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes, wie beispielsweise auch der Link zu meinem LinkedIn-Profil. Und lasst uns doch einfach da vernetzen. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.